Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das behauptet jedenfalls ein musikalischer Klassiker. Doch in der Corona-Zeit galt das für kaum eine Berufsgruppe weniger als für das Flugpersonal. Zwischen harten Lockdowns in ihrer Wahlheimat Spanien und dem wachsenden Impfdruck in der Luftfahrtindustrie erlebte Eva Wahrheim eine Zeit der Extreme. Als Flugbegleiterin sah sie, wie die Welt buchstäblich zum Stillstand kam, während sie gleichzeitig ihren eigenen Weg durch die Krise suchte, ohne Impfung, aber mit viel Gottvertrauen und Naturheilkunde. Heute blicken wir mit ihr zurück auf leere Flughäfen, drakonische Maßnahmen und eine persönliche Veränderung, die weit über das Berufliche hinausgeht. Herzlich willkommen, Eva Wahrheim.
Ja, grüße, Herr Milius. Freut mich sehr.
Frau Wahrheim, Sie leben seit 2010 in Spanien. Im März 2020 wurde dort einer der härtesten Lockdowns Europas verhängt. Wie haben Sie in der Erinnerung diesen Moment erlebt, als plötzlich sogar Kinder das Haus nicht mehr verlassen durften?
Ganz ehrlich, das war für mich einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Ich habe tatsächlich am Anfang auch ja gar nicht gewusst, in welche Richtung sich das entwickelt, wie lange das dauert. War relativ frisch getrennt, hatte meine kleine 6-jährige Tochter, war ja hier auch Ausländer in Spanien und war total überwältigt, dass es überhaupt zu so etwas kommen konnte, dass wir eingesperrt werden in unserem eigenen Zuhause und dass ich gesehen habe, dass es im Endeffekt Hunden besser ging als Kindern, denn Hunde dürften noch Gassi geführt werden und Kinder mussten Tag und Nacht zu Hause bleiben. Also ich fand das wirklich ganz schrecklich.
Hunde hatten mehr Freiheit als Kinder. Wie hat Ihre damals 6-jährige Tochter diese Zeit der Isolation überstanden? Wie war das für Sie?
Ich denke, meiner Tochter habe ich sehr geholfen, indem ich sie sehr gut beschäftigt habe auf unserer Terrasse. Wir haben sehr viel gespielt, Sport gemacht, gebastelt. Wir haben versucht, die Zeit kreativ zu gestalten. Ich habe natürlich überhaupt gar keine Angst jetzt ihr versucht drüber zu geben, sondern habe ihr gesagt, wir machen unser Ding, wir bleiben hier fit. Ich habe sie teilweise nachts, als ich den Müll rausgebracht hatte, habe ich sie trotz allen Verbotes mit rausgenommen, dass ich gesagt hätte, es lauf einmal komplett den Block auf und ab, dass du mal ein bisschen mehr als auf unserer Terrasse laufen kannst. Wir hatten dann ab April auch zunehmend besseres Wetter. Das heißt, wir haben auch auf unserer recht großen persönlichen Terrasse gute Zeit gehabt. So bestimmt besser als viele Kinder, die zu Hause komplett in 4 Wänden eingesperrt waren. Aber ich glaube, ganz wichtig war vor allem mein Umgang mit der Situation, dass ich gesagt habe, wir werden unseren eigenen Weg hier gehen.
Sie selbst waren zu Beginn der Corona-Zeit krank und vermuten ja rückblickend, wie Sie auch schon gesagt haben, dass es Corona war. Dennoch hatten Sie keine Angst. Woher nahmen Sie diese Gelassenheit?
Ich denke, dass ich eine große Hilfe darin hatte, dass ich schon weit vor Corona-Zeiten mich medizinisch alternativ beschäftigt hatte. Ich habe schon sehr, sehr viele Jahre, ich würde sagen, seit der Geburt meiner Tochter war ich nicht mehr beim Arzt. Ich habe alles immer selber bei mir, also die kleinen Wehwehchen, die man mal hat, mit meinen eigenen Mittelchen heilen können. Und deswegen wusste ich auch, dass solche, ich sag mal, Events, die die Gesundheit betreffen, meistens eine sehr mafiöse Pharmaindustrie im Hintergrund haben. Und ich gehe davon aus, dass ich auch bei Corona schon relativ schnell intuitiv gespürt hatte, dass das auch eine von der Pharmaindustrie gesteuerte Eskalation sein könnte. Ich war schon zu dem Zeitpunkt anti-WHO, anti-Fauci. Ich hatte mich über einige Personalitäten schon vorher informiert, die genau in diesem Zeitpunkt dann auch auf die große Bühne kamen. Und dementsprechend hatte ich relativ schnell vermutet, auch mit meinem Hintergrund, dass ich mal auch Kommunikationswissenschaft studiert hatte und da auch gelernt habe, dass die News in den Medien nicht immer glaubwürdig sind. Dementsprechend war ich ziemlich überzeugt, dass das Ganze anders ist als das, was man uns verkauft. Und dementsprechend wusste ich, dass ich mich selbst auch wieder mit meinen Mittelchen fit halten werde.
Sprechen wir über Ihren damaligen Berufsalltag. Als der Flugbetrieb langsam wieder anlief, da wurde es ja für Sie als ungeimpfte Flugbegleiterin kompliziert. Wie sah nun dieser Slalomlauf durch die verschiedenen Einreisebestimmungen konkret aus?
Ich kann Ihnen ein ganz konkretes Beispiel nennen, das vielleicht diesen Irrsinn auch gut darstellt. Ich hatte einen Einsatz ab Deutschland und es gab tägliche Veränderungen, aus welchem Land man clean ist, wo man nicht clean ist, von wo darf man einreisen, von wo darf man nicht einreisen. Spanien wurde relativ schnell als eines der gefährlicheren Länder eingestuft, sodass man aus Spanien kommend eigentlich schon ziemlich früh auch einen Test vorweisen musste. Da hatte ich einmal einen Flug so noch gelegen, dass Lissabon aus Portugal bereits auch unclean war. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Begriff, aber es hieß so, dass man praktisch den Test vorweisen musste und dann auch mit den ganzen elektronischen Einreisepapieren, die Deutschland erwartet hatte. Und ich hatte gelesen, also es gab ja wirklich tagesaktuell Informationen auch über meine privaten Gruppen. Also ich wusste relativ gut, was aus Deutschland gefordert wird oder was aus Spanien gefordert wird. Und da war in diesem einen Tag gerade noch Porto in Portugal, eines der freien Orte, wo man einfach so nach Deutschland einreisen konnte. Und dann bin ich von meinem Ort hier in Spanien dann nach Porto geflogen. Als normaler Passagier habe ich mir ein Ticket gekauft, habe dort eine Nacht verbracht und bin dann nach Deutschland geflogen und musste keine Einreisepapiere vorweisen. Und am nächsten Tag war dann auch Porto soweit. Also das war sozusagen der Wahnsinn, der tägliche, dass man noch versucht hat, irgendwo reinzureisen und dann vielleicht von über einen anderen Ort nach Deutschland zu reisen. Am Ende ging es aber tatsächlich gar nicht mehr anders. Da wurde praktisch von allen Orten kommend eine Kontrolle durchgeführt. Ich habe auch gar keine Bordkarte mehr bekommen am Schluss, ohne meine ganzen Dokumente vorzuweisen, Tests, ob ich Antigen-Tests gemacht habe oder was alles dazugehörte jeweils. Dann wurden wir teilweise in Deutschland ankommend auch von mit Maschinenpistolen bewaffneten Polizisten am Flugzeug schon empfangen, um nach Deutschland einzureisen, die dann jeden Einzelnen auch gecheckt hatten, ob die Unterlagen und die Papiere stimmen. Also das war wirklich eine Odyssee von Anfang, dass man noch irgendwie versucht hat und es geschafft hat, durchzukommen. Und am Ende war es so, ja, da musste ich alles erfüllen, zumindest offiziell dargestellt, um überhaupt nach Deutschland reinzukommen.
Ihr Berufsalltag wurde also komplizierter bis verunmöglicht. Wie sah das atmosphärisch aus? Wie hat sich das Klima unter den Kollegen verändert? Mussten Sie sich da plötzlich für Ihren Impfstatus rechtfertigen?
Ich hatte wirklich, ich würde mal sagen, Glück. Ich habe nämlich von Anfang an relativ offenes Thema behandelt. Ich stehe auch bis heute dazu und das habe ich auch nie verneint, dass ich ungeimpft geblieben bin. Dennoch habe ich das natürlich am Anfang vielleicht noch offener gelebt. Also am Ende war es dann so, dass ich das dann nur dann erwähnt hatte, als es aus dem Gespräch herauskam. Denn es gab tatsächlich Kollegen, die dann sogar geäußert hatten, dass sie noch nicht einmal neben einem Ungeimpften auf der Crewbank sitzen wollen. Was natürlich sehr schwierig ist, weil wir zum Teil auf verschiedensten Positionen nicht alleine arbeiten, sondern auch durchaus zu zweit, zu dritt. Und ich fand das ganz ehrlich schrecklich mitzuerleben, dass Kollegen fähig sind, andere Kollegen so auszuschließen, dass sie sich so haben manipulieren lassen, so mit von Angst treiben lassen. Es gab förmlich Denunzianten, denen ich zum Glück nicht begegnet bin, aber in Kollegengruppen habe ich absolute Albtraumgeschichten mitbekommen, wie dann auch manche Kollegen im Briefing vor allen Kollegen präsentiert wurden als die Verräter, als die Nicht-Geimpften. In meinen Briefings ist es Gott sei Dank nie zum Thema geworden. Aber es ist eine tatsächlich auch irgendwo nicht so zu vergessende Geschichte, dass man sagt, seine eigenen Kollegen waren fähig, einen nicht nur auszuschließen, sondern ich will mal fast sagen, richtig an den Pranger zu hängen. Und irgendwo ein bitterer Beigeschmack bleibt hängen. Ich versuche das natürlich jetzt heute überhaupt nicht mehr groß aufleben zu lassen. Aber eins ist für mich ganz klar, das Ganze ist erst erledigt, wenn es 100% aufgearbeitet wurde und auch von unseren Airlines, die sich bis heute diesem Thema überhaupt nicht widmen wollen.
Sie üben sich heute in Zurückhaltung, sagen Sie. Wie sieht denn das bei den Kollegen aus, wenn Sie da von Denunziantentum etc. sprechen? Gibt es mittlerweile eine Form von Respekt für Ihre konsequente Haltung oder ist diese Spaltung geblieben?
Also es gibt beides. Es gibt Kollegen, die mir heute, und das habe ich nicht einmal erlebt, die mir heute die Hand gegeben haben und gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, dass du das geschafft hast. Ich wünschte, ich wäre auch so stark gewesen, das damals durchzuhalten. Ich denke mal, gerade im Kabinenbereich gab es einige Kollegen, die dem Druck nicht widerstehen konnten und manche sind auch erst ganz zum Schluss schwach geworden und haben sich dann diese Impfung abgeholt. Also ich erlebe auf der einen Seite wirklich, ich will mal fast sagen, Bewunderung. Auf der anderen Seite merke ich einige, die dann auch gerade körperliche Probleme bekommen hatten, Reue, die dann sagen, hätte ich nur nicht. Und dann gibt es wiederum andere, die komplett das ganze Thema weiterhin ausblenden wollen. Ich denke auch zum Selbstschutz, weil wir sehen ja auch eine zunehmende Anzahl von Herzproblemen, die gerade auch in der Fliegerei durchaus zur Fluguntauglichkeit führen könnten. Und ich denke, dass bei einigen tief drinnen die Angst eine Rolle spielen könnte, dass sie sich dem Thema nicht widmen möchten. Und dementsprechend denke ich, dass manche vielleicht auch wütend werden bei dem Thema und sagen, können wir dieses Corona-Thema nicht endlich irgendwann mal einfach nur abhaken?
Wenn Sie heute in die Kabine steigen und auf die letzten Jahre zurückblicken, Sie haben ja offensichtlich diesen Haken noch nicht wirklich gesetzt für sich. Was ist die wichtigste Lektion, die Sie aus dieser Zeit für Ihr Leben mitgenommen haben? Wie haben Sie sich vielleicht auch verändert?
Ich habe ein ganz großes Gottvertrauen entwickelt, dass das, was passiert, einen großen Plan hat. Auch wenn man ihn vielleicht nicht sofort sieht und erkennt und auch wenn er schmerzhaft ist. Aber nur durch Schmerzen lernt man oder bewegt sich oder nur durch Schmerzen ist man auch bereit, etwas zu verändern. Und wenn ich jetzt heute zum Beispiel einen Einsatz plane zum Ort XY und am Ende des Dienstplans ganz woanders hingeschickt werde, aufgrund der Umstände oder streikbedingt oder sagen wir mal, hier war ja auch in Spanien ein Riesenunwetter zum Beispiel, wenn es Gründe gibt, dass ich irgendwo nicht hinkomme, nehme ich es heute an als, dass es so sein soll, dass ich versuche, meine Stärke auch anderen Kollegen zu zeigen, dass es immer einen Weg gibt. Man wird manchmal ja auch ausgebremst durch äußere Umstände, die man eben nicht beeinflussen kann. Und dann ist immer die Frage, was ich selbst daraus mache. Und ich denke, dass dieser Lockdown und diese Zeit auch eine ganz extreme Erfahrung war für alle. Und es an uns liegt, wie wir das Ganze einordnen. Ich kann hingehen und das Ganze sehen, als wäre ich das Opfer und als wäre es schlimm gewesen. Oder ich kann es aktiv angehen und sagen, ich mache jetzt das Beste daraus und versuche vielleicht auch anderen durch mein Wirken Stärke und irgendwo vielleicht auch Selbstachtung, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein mitzugeben. Das wäre so vielleicht auch mein Wunsch, dass immer mehr Leute ihren Mut entdecken und nicht mehr alles so mitmachen, wie man es ihnen sagt. Und ich glaube, der Weg dahin, der zeigt ganz viel Licht in diesen Zeiten.
Aber für Sie persönlich war es nie ein Thema, wie es andere Ihrer Berufskollegen gemacht haben, ganz aus diesem Beruf, aus dieser Branche auszusteigen?
Nein, es war für mich keine Option, weder zu fliehen aus dem Beruf oder aus dem Ort. Ich habe mir gedacht, man kann die Dinge nur dann lösen, wenn man sie konfrontiert. Und ich habe es tatsächlich auch als meine Aufgabe gefühlt bis zum heutigen Tag. Und ich werde auch tatsächlich ganz persönlich nicht ruhen, bis dieses große Thema Corona und die Folgen und die Spritzereifolgen, bis das aufgearbeitet wurde. Damit auch meine Tochter, die tatsächlich aktuell selbst den Wunsch äußert, wir werden sehen, wenn sie dann mal größer ist, was sie dann machen wird, aber sie äußert den Wunsch, selbst in die Kabine gehen zu wollen, weil sie sagt, das ist ja auch doch auch ein schöner Beruf. Man verbindet Menschen, man sieht so viel, man kann auch viel bewirken. Damit auch meine Tochter noch eine Chance hat, in dieses Berufsbild würdig einsteigen zu können.
Die Flugbegleiterin Eva Wahrheim hat über die Erfahrungen in ihrem Berufsleben in der Corona-Zeit berichtet. Besten Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Milius.